Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wir reden heute über Top 14, Pro D2 und die erste Liga der Frauen. Vorher ein kleiner Newsblock. Gestern Abend am Montag war ja die Nuit de Rugby, die große Galanacht des Ligaverbandes. Ich hatte ja letzte Woche schon eine kleine Vorschaufolge veröffentlicht. Ich werde hier an dieser Stelle also nur einmal kurz Sieger und die Siegerinnen der einzelnen Rubriken vorlesen, vorstellen. Meine Meinung zu dem Thema könnt ihr gerne nochmal in der Folge von letzter Woche nachhören, in der Sonderfolge. Vorher aber noch kurz, Béziers hatten ja 3 Punkte Abzug in der Tabelle, aufgebrummt bekommen von der DNSCG, von der Finanzaufsicht, weil sie Auflagen nicht erfüllt hatten, nach Einstieg der Stadt als neuem Eigentümer. Ist diese Strafe allerdings jetzt hinfällig. Die 3 Punkte wurden Béziers also wieder in der Tabelle raufgerechnet. Find's immer ein bisschen schwierig. Die DNRCG macht sich damit immer so ein kleines bisschen. So viele Strafen und so viele harte Strafen, wie in den letzten Jahren verkündet wurden, so viele Zwangsabstiege, wie verkündet wurden. In den ersten beiden Ligen ist das letzten Endes eigentlich nie hängen geblieben. Ich glaube, der einzige Verein, bei dem tatsächlich mal was hängen geblieben ist, ist Tarbes 2015-16, aber die haben auch schon wirklich sehr, 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 sehr schlecht gearbeitet, beziehungsweise geschummelt, beziehungsweise eine Person hat geschummelt, aber gut, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber wo in den unteren Ligen regelmäßig Zwangsabstiege entschieden werden und dann auch durchgezogen werden, finde ich schon immer ein bisschen schwierig, dass jetzt in den oberen Ligen so gut wie nie eine Strafe hängen bleibt und wenn doch, dann wird sie meistens so weit abgeschwächt, dass es schon keine Rolle mehr spielt. Ich meine, dass Biarritz zum Beispiel jede Saison der Zwangsabstieg, oder für Biarritz jede Saison Zwangsabstieg verkündet wird und sich dann doch mirakulös in der letzten Sekunde retten und dann doch wieder den Erstliga-Reifenkader aufstellen und dann am Ende der Saison nicht aufsteigen und dann wieder der Zwangsabstieg verkündet wird. Es hat sich ja über Jahre, ich glaube 4 oder 5 Jahre in Folge, war das dasselbe Spielchen. Es ist nie was passiert. Ich finde es ein bisschen langweilig. Aber ja, die 3 Punkte hat Béziers zurück. Ich bin nicht nur sauer, weil es unser großer Rivale ist von Narbonne. Es hat damit nur bedingt was zu tun. Aber auch bei Béziers ist es ja dasselbe Spiel Jahr für Jahr. Ja, naja. Die neue Entdeckung des Jahres. Melvin Jaminet hat gewonnen. Wenig überraschend, hatte ich auch so vorhergesagt. Wenn du in deiner allerersten Profisaison in der zweiten Liga direkt in die Nationalmannschaft kommst, dann bist du die neue Entdeckung des Jahres. Ich denke, so einfach ist das, müssen wir nicht drüber reden. Romain Poit wurde zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. Auch wenig überraschend, da waren eigentlich alle 3 Kandidaten, hätten mich alle 3 nicht überrascht. Von daher können wir das, glaube ich, so stehen lassen. Marjorie Mayence wurde zur besten Spielerin der 15. Nationalmannschaft gewählt. Wäre nicht meine erste Wahl gewesen, aber auch hier, denke ich, kann man sagen, dass alle 3 Kandidatinnen verdiente Siegerinnen gewesen wären. Bester Trainerstab der zweiten Liga, auch wenig überraschend von USA Perpignan. Bei dem klaren Vorsprung, den sie am Ende der Tabelle hatten und dem eindeutigen Aufstieg, denke ich, müssen wir da auch nicht drüber reden. Das war so vorherzusehen. Bester Trainerstab der ersten Liga geht, oder der Titel geht an die an den amtierenden Meister und Europapokalsieger Toulouse. Weiß ich nicht, ob ich diese Meinung so teile. Ich hatte es anders gesehen oder ich hätte es anders gesehen. Aber man kann am Ende des Tages natürlich nichts dagegen sagen, nicht damit diskutieren, wenn du Meister und Europapokalsieger wirst, dann hast du einen verdammt guten Trainerstab. Verdammt gutes Team, aber auch einen verdammt guten Trainerstab. Bester Nationalspieler der 15. Nationalmannschaft ist Antoine Dupont, müssen wir auch nicht drüber reden, ich denke, das war zu erwarten. Hat auch, kommen wir noch zu, ist ja nicht der einzige Titel, den er mit nach Hause genommen hat. Der Sondertitel, der vergeben wurde, zu Ehren der Siebener-Nationalmannschaft, der Frauen, die in Tokio Silber geholt haben, wurde noch die beste Spielerin der Siebener-Nationalmannschaft als Titel vergeben. Wie gesagt, ich finde es als Idee zwar nett, aber ich hätte, glaube ich, den Titel einfach ganz eindeutig an die ganze Mannschaft vergeben. Gewonnen hat Serafine Okemba. Kann ich wenig drüber sagen. Muss ich ganz offen sagen, ich schaue nicht allzu viel Siebener-Rugby. Aber denke ich, kann man wahrscheinlich auch wenig zu sagen. Bester Spieler der Pro D2. Auch gewonnen von Melvin Jaminet. Überrascht mich, dass er 2 Titel mit nach Hause nimmt. So gut wie sein letztes Jahr sicherlich war, hätte es da auch andere gute Kandidaten gegeben. Aber gut für ihn, macht sich gut in Gehaltsverhandlungen, wenn sein Vertrag am Ende des Jahres ausläuft. Ob er dann zu Toulouse geht, ob er in Perpignan bleibt abzuwarten. Und bester Spieler der Top 14, auch wenig überraschend, Antoine Dupont. War man relativ sicher von vornherein, dass der Titel an ihn gehen wird, der Pokal, die Trophäe. Braucht man, glaube ich, auch nicht allzu viel zu sagen. Wie gesagt, finde ich ein bisschen schade, dass Benjamin Urdabilleta nicht nominiert wurde als bester Scorer der letzten Saison. Von den Nominierten war er der klare Favorit. Er ist halt auch ein phänomenal guter Spieler. Vom besten Spieler der Top 14 gehen wir in den vierten Spieltag der Top 14. Nicht allzu viele Überraschungen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber wir gehen am besten mal der Reihe nach durch. Bordeaux-Bègles hat 29-10 gegen Brief gewonnen. Haben die erste Halbzeit ein wenig verschlafen, wenn man ganz ehrlich ist. Brief hat zur Halbzeitpause mit 10-3 geführt, ich bin mir nicht ganz sicher. Das täuscht ein wenig. Brief waren nie die bessere Mannschaft in diesem Spiel. Haben viel rotiert, haben im Vergleich zum letzten Spiel 12 neue gebracht. Also definitiv nicht mit Bestbesetzung angetreten. Von daher ist dieses Pausenergebnis sicherlich nicht ganz aussagekräftig. Christophe Rios war natürlich trotzdem sehr, sehr angefressen nach dem Spiel. Kann ich auch verstehen, die erste Halbzeit haben sie komplett verschlafen. Und das ist jetzt schon, die Saison ist noch ein bisschen holprig. Muss man ganz klar so sagen, dass es noch ein bisschen holpert, ein bisschen noch nicht ganz die Leistungen sind, die man von Bordeaux ehrlich gesagt erwartet hätte. Aber sie haben gewonnen. Am Ende des Spiels wurde leider der Hattrick für Ben Lamb nicht gegeben, ist leider der dritte Versuch von Ben Lamb nicht gegeben. Auch ist man nicht zum Videoschiedsrichter gegangen, was auch ein bisschen überraschend war. Mit dem dritten Versuch hätte man dann jetzt nämlich noch den Offensivbonus bekommen. Aber gut, nach dieser ersten Hälfte ist, glaube ich, sind sie erstmal ganz froh, überhaupt diesen Sieg geholt zu haben. Bo hat 23-22 gegen Montpellier gewonnen. Für Montpellier wiederholt sich die letzte Woche ein wenig, wo sie gegen Toulouse nur aufgrund einer nicht erzielten Erhöhung verloren haben. In diesem Spiel war es ähnlich mit Ablauf der Zeit. Legt Montpellier den Versuch in der Ecke. Und dann, nachdem Paolo Garbisi letzte Woche die Erhöhung nicht getroffen hat, ist diesmal Anthony Boutier rangegangen. Auch weil Garbisi anscheinend ein Linksfüßer ist und Boutier ein Rechtsfüßer. Und von der linken Seitenlinie hat man dann sich dann für Boutier entschieden, aber er hat leider auch nicht getroffen. Entsprechend auch wieder diese extrem bittere Niederlage. Für Po ist es schwierig. Man hat offensiv einige Baustellen. Wenn man sich die Versuche anguckt, so richtig aus dem eigenen Spiel raus ist ja nichts passiert. Dieser Versuch von Tuimamba, der dreht ja fast die halbe Mannschaft von Montpellier mit über die Mahllinie. Spektakulärer Versuch, sicherlich aber eben nicht gut herausgespielt. Auch der erste Versuch aus dem Maul raus war mehr Glück als alles andere. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Von Montpellier ist es natürlich wieder bitter, dass sie nicht mehr aus ihrer Überlegenheit machen konnten. Das ist jetzt so ein Problem, das sie auch letzte Saison schon hatten, wo sie in vielen Spielen einfach die bessere Mannschaft waren, aber keine Punkte mitnehmen, nicht gewonnen haben, in der letzten Minute noch irgendwie was Dämliches kassiert haben. Es fängt an, sich zu wiederholen. Muss man aufpassen, dass das nicht... Man kann jetzt natürlich sagen, okay, man muss wirklich ruhig bleiben. Auch Garbisi, was jetzt seine zweite Profisaison in einem neuen Verein, in einem neuen Land, in einer neuen Liga, muss man sicherlich Geduld haben. Man kann auch einfach nicht die Schuld für die Niederlage an einem nicht verpassten Kick von der Seitenlinie suchen. Irgendwas muss man da ja sein, dass man auch diese Saison wiederholt so knapp scheitert. Das ist eine Aufgabe für Philippe Saint-André. Auf der anderen Seite, wenn er gewusst hätte, wie man Spieler richtig motiviert, dann wäre er sicherlich mit Frankreich nicht so klanglos gescheitert. Ich bin ja schon, man hörte mir ja schon bei einem 2-Minuten-Interview, schläft man ja schon fast ein. Vielleicht ist er im Training ein bisschen motivierter, aber Gott, ist das eine Schnarchtablette. Naja, machen wir weiter. Schnarchtablettig war das Spiel zwischen Stade Français und Castres sicherlich nicht. Stade Français haben 34-10 gewonnen. Sehr überraschend nach dieser wirklich dämlichen roten Karte für Paul Alo-Emile, dem Kapitän von Stade Français in der dritten Minute. Sind schon zweimal an einem Tackle dran. Er kommt noch mit der Schulter ins Gesicht dazu. Klare rote Karte, müssen wir nicht drüber reden, aber es war halt eine unnötige rote Karte. Dass Stade Français sich dann noch so rangekämpft haben und um dann noch so eindeutig zu gewinnen, war nicht zu erwarten. Dass Castres da so einbricht. Das große Problem von Stade Français war ja in den letzten Spielen die Defensive. Gerade im letzten Spiel gegen Toulon war das ja fast Arbeitsverweigerung. Dieses Mal haben sie sich wirklich zusammengerissen, solidarisch, aggressiv verteidigt und dann auch so eindeutig gewonnen. Er hätte sogar noch eindeutiger ausgehen können. Sekou Makalou hatte noch einen Versuch gelegt, wo der Schiedsrichter im Spiel direkt entschieden hat, das wäre ein Vorball im Mahlfeld gewesen und auch leider nicht zum Videoschiedsrichter gegangen ist. Und das, obwohl Gonzalo Quesada mit seinem eigenen Laptop zum Schiedsrichter hingegangen ist, um zu zeigen, guck mal, da ist abgelegt. Auch ein wenig albern, aber gut, sie haben gewonnen. Ich verstehe, dass er sauer ist, gar keine Frage, aber es wirkte schon leicht albern. Ich verstehe es ehrlich gesagt wirklich nicht, dass der Videoschiedsrichter da nicht nochmal geguckt hat. Ball war im Mahlfeld, ob er nur nach vorne verloren wurde oder nicht, denke ich, kann man checken, aber hat er nicht gemacht. Trotzdem wichtiger erster Sieg in dieser Saison. Sie sind natürlich immer noch Letzter, keine Frage, aber Saison ist ja noch lang. Aber sie rennen natürlich schon ganz weit hinterher, hinter den Playoff-Plätzen, in denen sie ja eigentlich sein wollen. Apropos erste Saisonsiege, La Rochelle haben gegen Biarritz gewonnen. Biarritz, ähnlich wie Usap in den letzten Auswärtsspielen, stark rotiert, die erste Mannschaft geschont, entsprechend eindeutig auch das Ergebnis 59 zu 17 hat La Rochelle gewonnen. Zur Halbzeit stand es 35-0, unter anderem mit einem Hattrick von Tavares Caballo. Braucht man nichts weiter zu sagen. Das war ganz klar das, was man im französischen Rugby en passe nennt. Biarritz haben das Spiel von vornherein geschmissen. Passiert nicht mehr allzu häufig bei Auswärtsspielen, aber bei Biarritz haben wir, wie wir bereits festgestellt haben, das Problem, dass die Tiefe einfach fehlt und sie entsprechend einfach wirklich gucken müssen, dass sie ihre erste Wahl schonen. Vor allem dadurch, dass sie nach wie vor Probleme mit der Association, mit der Amateursparte des Vereins haben und entsprechend nicht wirklich an die U23-Spieler rankommen. Es gibt natürlich Probleme für die Tiefe, ganz klar. Und daher ist es sicherlich eine nachvollziehbare Entscheidung. USAP hat es ähnlich gemacht bei den Auswärtsspielen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Persönlich bin ich kein Freund, aber es ist eine nachvollziehbare Entscheidung. Racing hat 24 zu 20 gegen Lyon gewonnen. Etwas ins eigene Bein geschossen hat, haben sich die Pariser schon. Nach einer Viertelstunde haben sie ja schon 21-0 geführt. Und dann in der zweiten Halbzeit sind sie komplett eingebrochen. Sehr schöner offensiver Rugby, den Racing gespielt haben. Aber das darf einfach nicht passieren. Demba Bamba, der in der zweiten Halbzeit das Gedränge komplett dominiert hat, in Rucks dominiert hat, im offenen Spiel dominiert hat. In der Form kommt man in der Nationalmannschaft nicht um ihn rum. Ist nur schade, dass er diese Form nicht konsequent und konstant zeigen kann. Aber in der Form wirklich unglaublich gut. Racing muss sich wirklich Fragen stellen, weshalb es mit der Weltklasseleistung nicht über 80 Minuten klappt. Also, dass man in der zweiten Halbzeit wirklich nochmal so einbricht, ist schon schockierend. Für eine Mannschaft mit Titelanspruch ist das schockierend. Also, wie gesagt, nach einer Viertelstunde stand es 21-0. Weiß nicht, ob sie sich denn so sicher gefühlt haben. Wie gesagt, ein sehr schönes offensives Spiel. Davon konnte man in Perpignan nur träumen. 12-9 haben die katalanischen Gastgeber gegen Toulon gewonnen. Enge Beziehungen gibt es ja zwischen Katalanen und den Menschen in der Provence, zu denen ja Toulon und die Menschen in Toulon auch zählen. In der provenzalischen Hymne werden die Katalanen ja als Brudervolk bezeichnet. Eng war auch das Ergebnis, 12-9. Grottiges Spiel, wenn man ganz ehrlich ist. Sehr grottiges Spiel. Perpignan, ehrlich gesagt, egal sein. Offensichtlich, Sieg ist Sieg, 4 Punkte sind 4 Punkte. Wie man sie am Ende kriegt, da fragt kein Mensch mehr nach. Toulon, ja, mal wieder mit einer sehr durchwachsenen Leistung. Kann man nicht mit zufrieden sein. Aber ja, kein Spiel mit irgendwelchen nennenswerten Aktionen. Muss man leider so sagen. Dafür, dass es Topspiel am Samstagabend war, war es jetzt keine Top-Leistung. Aber mit dem aktuell 11. Platz kann USAP natürlich zufrieden sein. Ist natürlich für sie schade, dass sie jetzt schon diese zwei heftigen Auswärtsniederlagen hatten. Sind jetzt punktgleich mit Biarritz auf Platz 10. Biarritz hat aber die deutlich bessere Punktedifferenz. Auch sowas kann am Ende der Saison entscheidend sein. Topspiel Sonntagabend. Toulouse wieder um 21 Uhr gegen Clermont. 27 zu 15 ist es ausgegangen, was ein sehr überraschendes Ergebnis ist. Nicht, weil Toulouse nicht Favorit für dieses Spiel war, klar. Aber Clermont haben die ersten 20 Minuten sehr eindeutig dominiert. Die ersten 20 Minuten haben sich fast ausschließlich in der 22 von Toulouse ausgetragen. Dreimal ist Clermont zur Gasse gegangen, dreimal ist nichts raus geworden. Nach Penalties natürlich. Toulouse haben wieder einige Schwächen gezeigt, wenn man ganz ehrlich ist. Sie haben viel gespielt, aber sie haben es nicht geschafft, das Spiel irgendwo irgendwie aufzubauen. Sie haben das Spiel nicht, haben sehr viele dämliche Vorbälle gemacht, wieder eigentlich mehr aus Glück gepunktet als aus einem gut aufgebauten Spiel. Wie auch schon gegen Toulon, wo das ja das Spiel, das sie auch sehr eindeutig gewonnen haben, wo man eigentlich nicht das Gefühl hatte, sie sind wirklich die bessere Mannschaft. Toulouse hatte einige Schwächen im Spiel, die sich zeigen. Bin mir sicher, dass sie da Lösungen für finden können. Es wird auch sehr beruhigend für sie sein, dass sie trotz dieser Schwächen immer noch klar gewinnen können. Aber sie haben eindeutige Schwächen in dem Spiel. Sie versuchen ein sehr offensives, schön spektakuläres Spiel aufzuziehen, aber es klappt halt einfach noch nicht. Die neuen Regeln im Ruck machen ihnen zu schaffen. Es gibt viele Vorbälle. Auf der anderen Seite, dass Clermont trotz einer so dominanten Anfangsphase nicht mal einen Defensivbonus mitnimmt, ist schon enttäuschend. Ja, es ist eine Ära vorbeigegangen. Nach der ganz langen Zeit mit Franck Azema als Trainer ist das jetzt mit John O'Gibbs sicherlich eine Umgewöhnung, auch wenn John O'Gibbs natürlich früher schon mal Co-Trainer war. Muss man sicherlich auch sagen, ist eine Umgewöhnungsphase. Man braucht sich die Zeit. Ich meine, Franck Azema war 10 Jahre, 11 Jahre Trainer. Das klappt nicht von heute auf morgen. Aber wenn ich Clermont-Fan wäre, würde ich mir schon Sorgen machen. Diese Heimniederlage gegen Castres unter anderem. Die Auftaktniederlage. Diese Niederlage gegen Toulouse, das ist schon viel. Zumal sie in vielen dieser Fällen ja gar nicht so schlecht gespielt haben. Ich sage, für mich Clermont definitiv kein Titelkandidat. Für mich ist die Ära, die dominante Ära von Clermont, ist, denke ich, eindeutig vorbei. Aber schon sehr dünn, was sie bis jetzt insgesamt an Resultaten geliefert haben. Spielerisch ist es nicht so dünn, aber an Resultaten ist das schon verdammt dünn. Gut, kommen wir zu Pro D2, wo sich Clermont definitiv nächste Saison nicht wiederfinden wird. Und auch zu sehr dünnen Ergebnissen. Wann haben Donnerstagabend 6:23 gegen Oyonnax verloren? Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, dass man anfangen muss, sich um Gedanken um Wann zu machen. So langsam, denke ich, ist schon ein guter Punkt für Unruhe. Also so langsam wird schon schwer zu erklären mit Katerstimmung nach dem verpassten oder verpatzten Aufstieg. So lange wird schon schwer zu erklären, so lange muss man vielleicht wirklich tiefer gucken. Oder auch denkst, also bei 5 klaren Niederlagen in Folge hilft dann auch ein Rodrigo Bruni nicht mehr, wenn er aus der Rugby Championship zurück ist. Weil ansonsten fehlt ja eigentlich keiner. Ansonsten sind sie relativ gut. Also Erik Marx fehlt noch. Ne? Aber der Kader, ich habe auch gesagt, dass der Kader schlechter ist als letzte Saison. Keine Frage. Aber sehe ich auch noch nicht als Erklärung für diesen katastrophalen Saisonstart, dass sie nicht so dominant sind wie letzte Saison. Damit war zu rechnen. Zum einen, weil der Kader, wie gesagt, nicht mehr ganz so gut ist wie letztes Jahr, aber zum anderen, weil man jetzt mittlerweile auch einfach mit ihnen rechnet. Aber dass sie so katastrophal in die neue Saison starten, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist schon, so langsam muss man sich, glaube ich, wirklich Sorgen machen. Ich hake die Adler-Watch an dieser Stelle gleich ab, weil Chris Hilsenbeck der einzige Nationalspieler ist, der gespielt hat, aber er hat gestartet für Wann. Hat auch die 6 Punkte beigetragen, aber ja, der einzige deutsche Nationalspieler, der dieses Wochenende gespielt hat. Zum einen, weil Julius Nostadt natürlich wenig Spielzeit bekommt aktuell. Was zu erwarten war bei voller Besetzung, ist er nun mal nicht zweite oder dritte Wahl, sondern vielleicht eher vierte, fünfte, leider. Weil eigentlich, was ich auch überraschend finde, weil er jedes Mal, wenn eine Chance bekommen hat, gute Leistung gezeigt hat. Aber gut, man steckt nicht drin. Zum anderen haben auch Federal A und die National ausgesetzt dieses Wochenende. Entsprechend sind dort die deutschen Nationalspieler nicht zum Einsatz gekommen und Elias Hase ist für Sarla noch nicht zum Einsatz gekommen. Warum, weiß ich auch nicht, aber die hatten auch erst 2 Spiele. Vielleicht ist er noch angeschlagen. Machen wir weiter. WC hatten wir ja schon kurz drüber geredet. Die 3 Punkte haben sie schon wieder zurückgeholt. Haben gegen Nevers gewonnen, eine Mannschaft, gegen die sie bis jetzt sich immer sehr, sehr schwer getan haben. 25-7, relativ klares Ergebnis. Andererseits zu Hause musste von WC ein bisschen was kommen. Bis jetzt durchaus eine gute Saison von der Mannschaft aus dem Euro, der Mannschaft um Lionel Buxis. Gegen Nevers haben sie sich bis jetzt immer sehr schwer getan. Für Nevers, die ja an sich eigentlich auch einen relativ guten Saisonstart hatten, natürlich etwas enttäuschend, vor allem nachdem sie ja letzte Woche noch unentschieden gegen Bayonne gespielt haben, dass sie jetzt auswärts gegen Béziers so klar verlieren, ist ja auch in der zweiten Liga nicht so unüblich, dass man auswärts verliert. Daher möchte ich da jetzt nicht allzu viel reininterpretieren. Derby zwischen Colomiers und Montauban, nachdem die Ultras aus Sapiac oder von Sapiac aus Montauban sehr viel Stimmung vor dem Spiel und unter der Woche gemacht haben, ist die Mannschaft auf dem Feld dann jetzt aber ziemlich untergegangen. 41-14 hat Montauban verloren in Colomiers. Hat das Stadion ehrlich gesagt schon lange nicht mehr so voll gesehen. Weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann, dass Menschen zu Colomiers gehen. Sehr ungewohnt. Muss man glaube ich nicht sagen. Von vorne bis hinten hat Colomiers das Spiel dominiert. Und als sie dann erstmal angefangen haben, richtig aufzudrehen, war es dann für Montauban gelaufen. In der Form ist aber Colomiers definitiv auch ein Kandidat fürs Halbfinale. Ich sehe sie immer noch nicht als Aufstiegskandidaten, aber definitiv ein Kandidat fürs Halbfinale. Enttäuschenderweise kein Kandidat fürs Halbfinale ist Provence Rugby. Die haben zu Hause gegen Rouen verloren. Ähnliches Szenario wie für Montpellier. Florent Massib nach der Sirene noch mit einem Versuch in der Ecke. Die Erhöhung geht aber leider daneben. Entsprechend der Auswärtssieg in Aix-en-Provence Mord ist gewaltig. Nach diesem Kompletteinbruch in der zweiten Hälfte des ersten Spieltags gegen Colomiers und zwei Heimniederlagen gegen Abstiegskandidaten Narbonne und Rouen ist jetzt zumindest der Sturmcoach, der Stürmertrainer Romain Loga nach Berichten von Eurosport entlassen worden. Es wird aktuell überlegt, ob Julien Ledevedec, aktuell Sturmtrainer der U23, ist, befördert wird oder ob Mauricio Ricciardo, der Cheftrainer, diese Rolle mit übernimmt oder ob ein neuer kommt. Aber die ersten Köpfe sind gerollt, muss man auch ganz offen sagen, nach diesem doch sehr enttäuschenden Saisonstart nicht sehr überraschend. Ich hatte von Provence ehrlich gesagt mehr erwartet, deutlich mehr. Aber vor allem diese zwei Heimniederlagen gegen Abstiegskandidaten sind schon sehr bitter. Muss man einfach so klar sagen, da muss mehr kommen. Und daher nicht überraschend, dass dem Präsidium da so langsam ein wenig die Geduld ausgeht. Sie haben ja doch sehr viel Geld in diesen Verein gepumpt. Sie haben ihre Arbeit abseits des Platzes, ehrlich gesagt, absolut getan. Das Stadion wurde gut aufgebaut, die Trainingsanlagen wurden gut verbessert, es wurde ein guter Trainerstab rekrutiert, es wurden gute Spieler rekrutiert. Sicherlich auf der älteren Seite des Spektrums, keine Frage, aber eine solide Mannschaft, die sie da aufgestellt haben, die auch durchaus in der Lage wäre, einen Playoff-Platz zu erreichen. Da kann ich schon wirklich verstehen, dass da so langsam die Geduld so ein bisschen zu Neige geht. Narbonne hat 26-30 gegen Aurillac verloren, zumindest mit einem Defensivbonus. Es hat schwierig. Narbonne hat nicht schlecht gespielt, Narbonne hat gut gespielt und Aurillac war auch nicht so dominant. Narbonne verpennt halt wiederholt die 10 Minuten nach Anpfiff und nach Halbzeit. Dort machen die Gegner ihre Punkte, Aurillac in dem Fall auch. Man kann sich eigentlich nur vorstellen, wie die Ergebnisse aussehen würden, wenn sie 80 Minuten spielen würden. Für Aurillac natürlich ein wichtiger Sieg gegen die direkten Konkurrenten, Abstiegskampf, dürfen sie sehr mit zufrieden sein. Wichtige Punkte. Ich möchte nicht lachen, es ist eigentlich unfair, aber dass Mont-de-Marsan 43-8 gegen Agen gewinnt und der Versuch auch eigentlich erst kam, als das Spiel schon längst entschieden war. Ich meine, es ist keine Schadenfreude. Es ist mehr so ein, ich weiß wirklich nicht, was noch passieren muss. Ich meine, Mont-de-Marsan sind absolute Überraschungsmannschaft diese Saison. 5 Siege, 3 mit Bonuspunkt, dieses Spiel auch mit Bonuspunkt. Super Saison bis jetzt, die Mont-de-Marsan spielt. Aber meine Fresse, Agen. Wirklich. Unter der Woche wurde wohl ein Spieler entlassen, weil er, oder wegen, aus disziplinären Gründen, wie es hieß, aber man weiß nicht wer. Das wurde nicht veröffentlicht. Es ist davon auszugehen, dass Regisson ab dieser Woche nicht mehr Trainer von Agen ist. Ich denke, davon ist ganz klar auszugehen. Ist auch ein guter Zeitpunkt. Dieses Wochenende ist spielfrei. Ist ein guter Zeitpunkt, um Trainerwechsel zu vollziehen. Es ist davon auszugehen, dass Regisson kein Trainer mehr ist. Er ist jetzt ein Jahr beim Verein. Kein einziges Spiel gewonnen. Um ganz ehrlich zu sein, dass der Verein überhaupt so lange an ihm festgehalten hat, ist schon fast beeindruckend. Ich denke, sie haben halt auch so lange an ihm festgehalten, weil niemand anderes wollte. Das kann ich mir halt auch vorstellen, nach allem, was man hört über den Verein, ist das jetzt nicht unbedingt ein Arbeitgeber, es ist kein Job, um den man sich reißen würde. Bleibt abzuwarten. Aber ähnlich wie bei Van muss da jetzt einfach diese Pause genutzt werden, um irgendwas zu drehen, weil sonst endet das ganz, ganz, ganz bitter. dann ist das Derby eben nicht mehr nächste Saison gegen Toulouse, sondern gegen Blagnac. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Für Mont-de-Marsan, wie gesagt, Weltklasse-Saisonstart, 5 Siege aus 5 Spielen, 3 mit Bonuspunkt. Viel besser kannst du das eigentlich nicht machen. Ich hatte sie nicht auf dem Schirm, um ganz ehrlich zu sein. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass diese Mannschaft irgendwas reißt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie nochmal so eine katastrophale Saison spielen wie letztes Jahr, aber katastrophal ist ein großes Wort. Dass sie so weit hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben wie letzte Saison. Aber das ist jetzt schon eine sehr überraschende Leistung, muss ich so offen sagen. Ich hatte damit nicht gerechnet. Sie hatten auch einen dankbaren Saisonstart, muss man auch sagen. Sie haben gegen Narbonne und Bourg-en-Bresse, gegen beide Aufsteiger gespielt, unter anderem Agen, sicherlich auch keinen Auf der anderen Seite haben sie eben auch gegen Agen und gegen Vannes gespielt. In der Form definitiv ein Favorit auf den Aufstieg. Bourg-en-Bresse hat 22-26 gegen Carcassonne verloren. Leicht überraschend, dass die Gastgeber das Spiel noch so aus der Hand gegeben haben. Aber Carcassonne sind halt auch immer wieder eine unterschätzte Mannschaft. Haben in der 75. Minute haben sie doch den Versuch für den Sieg gelegt und das dann souverän zu Ende gespielt. Für Bourg-en-Bresse sind das natürlich Punkte, das ist eine Niederlage, die sehr wehtut. Die Punkte hätten sie gerne gehabt. Lässt sich jetzt im Nachhinein natürlich nicht ändern. Zumindest kommt dann jetzt Verstärkung mit Elia, der ist wohl mittlerweile angekommen. Der Hakler von den Harlequins, letzte Saison auch englischer Meister geworden, diese Saison in Bourg-en-Bresse. Aber das ist natürlich eine Verstärkung, die definitiv sehr helfen wird, denke ich. Ähnlich wie, und das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, Lima Sopoanga, der ist wohl mittlerweile in Frankreich angekommen, wird dem Lou an einer Top-Quartier sicherlich helfen. Nichts gegen Leo Berdeux, der sicherlich ein sehr anständiger Zehner ist. Er ist ja damals aus Agen gekommen, ironischerweise. Aber da ist Lima Sopoanga natürlich erfahrungsmäßig nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Apropos erfahrungsmäßig auf einem ganz anderen Niveau. Grenoble-Bayonne. 13-18 ist es ausgegangen. Und das ist eine Statistik, die ich lange recherchiert habe, ob die wirklich stimmt, weil es klang mir so unwahrscheinlich. Aber der erste Sieg von Bayonne in Grenoble seit 1945. Also wenn man die Statistiken liest, das ist der erste Sieg von USAP gegen Toulon seit 2009. Du denkst, oh, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf der anderen Seite war USAP davon 6 Jahre in der Pro D2 und 1 Jahr wurde nicht gespielt. Also so viel ist es dann letzten Endes doch nicht. Aber seit 1945 ist schon lange Zeit. Hatte ich nicht im Hinterkopf. Grenoble werden sich sicherlich ärgern, dass sie dieses Spiel verloren haben. Sie hadern mit ein paar Schiedsrichterentscheidungen, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Wenn du deine Niederlage darauf schiebst, dann hast du es normalerweise nicht verdient zu gewinnen. Möchte mir da jetzt auch kein Urteil erlauben. Ich vertraue darauf, dass die Schiedsrichter mehr über Rugby wissen als ich. Für Bayonne natürlich trotzdem ein wichtiger Auswärtssieg. So wie man es erwartet hat, vorneweg. Nicht ganz vorneweg, sie sind Dritter, aber ich würde sie trotz allem als stärker einschätzen als Mont-de-Marsan und Colomiers, vor allem als Colomiers. Da ist alles im Rahmen. Vor allem, ich denke, es ist wichtig, dass sie zeigen, dass sie auch diese harten Spiele gewinnen können. Das ist immer so ein bisschen, was immer so heißt, ne? Kannst es auch auf dem Freitagabend in Sale? Ja, können sie es auch auf dem Freitagabend in Grenoble. So schwierig, wie es ist. Noch hat der Bodenfrost nicht eingesetzt, aber trotzdem kann Bayonne ist definitiv damit zufrieden. Für Grenoble ist es natürlich ein wenig enttäuschend, dass sie so knapp verlieren. Sie waren wirklich nah dran. Grenoble haben ehrlich gesagt die Saison auch ein wenig enttäuscht. Diese Auftaktniederlage gegen Oyonnax ist sicherlich eine Sache, aber man ist aktuell nur 9. Nach 5 Spieltagen, wo man so langsam anfängt, die ersten Tendenzen zu sehen, ist das natürlich eine Verbesserung zur letzten Saison. Eine klare Verbesserung zur letzten Saison. Insgesamt aber natürlich trotzdem zu wenig. So viel zur Pro D2. Die setzt dieses Wochenende aus. Die National hat letztes Wochenende ausgesetzt und spielt nächste Woche wieder. Also wir bleiben konstant bei 3 Ligen, über die wir reden. Kommen wir zu den Frauen und bleiben in Grenoble. Die Amazonen des FCG oder vom FC Grenoble, vom Stammverein der Herren, haben 10-27 gegen Toulouse verloren. Nicht ganz so eindeutig, wie ich es erwartet hätte. Grenoble haben mich diese Saison ehrlich gesagt, sie haben 2 Spiele, aber etwas positiv überrascht. Ich hatte schon damit gerechnet, dass sie deutlicher verlieren. Aber sie haben eigentlich bis jetzt sehr guten Kampfgeist gezeigt. Sehr souverän gespielt für ihr Niveau. Toulouse hätte ich mir ehrlich gesagt auch einen höheren Sieg erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber trotzdem, meine Bonuspunkt-Sieg, damit sind sie zufrieden, damit können sie auch zufrieden sein. Das Einzige, was natürlich immer noch, und das ist ja bei den Frauen öfters mal der Fall. Das Problem ist das Kicking, wenn da jetzt, oder sind die Straftritte oder generell Kicks vom Tee, wenn Camille Limare da noch ein paar, da muss sie noch ein paar Übungen einlegen, denke ich. Spielt ja auch immer mal wieder auf der 10 für Frankreich, teilt sich die Rolle da so ein bisschen mit Caroline Drouin. Aber da fehlt noch so ein bisschen was vom Tee. Wie viel hat sie liegen lassen? 6, 9, bin ich ganz sicher. Da könnte sicherlich noch ein bisschen mehr kommen. Ich denke auch eine der wenigen Schwachstellen von Toulouse, die sonst eigentlich sehr souverän sind. Muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt mit der 9er Position, mit Saint-Suisse und Bourdon. Beim ersten Spiel zu Hause hat ja Saint-Suisse auf der 15 gespielt und Bourdon auf der 9. Dieses Mal hat Saint-Suisse auf der 9 gestartet und Bourdon ist von der Bank gekommen. Da hat man noch nicht ganz die richtige Lösung gefunden. Für die Nationalmannschaft war es ja dann oftmals so, dass dann Bourdon auf der 10 gespielt hat und Saint-Suisse auf der 9. Das hat aber auch nur so mittelgut funktioniert. Da ist die richtige Lösung oder haben sie die richtige Lösung noch nicht gefunden. Das zweite Ergebnis aus dem Pool A. Etwas überraschend hat Bobigny in Lens gewonnen. Für Lens ist es ja die erste Saison als Lens Section Paloise Rugby Féminin, also als Frauensparte von der Section Paloise, von Po, werden aber weiterhin in Lens spielen, aber auch eben halt nicht mehr in den traditionellen roten und weißen Farben, sondern jetzt eben in grün und weiß, aber sie sagen, es gibt ihnen eben mehr Chancen oder mehr Mittel, den Bären Frankreich weit zu repräsentieren und vor allem ist der Zugang zu den Macron Centre d'Entraînement zum Trainingsgelände von der Section sehr wichtig. Damit bleiben dann auch nicht mehr allzu viele Vereine bei den Frauen, die nicht mit dem dazugehörigen Männerverein zusammenarbeiten. Bobigny sicherlich einer davon, die natürlich davon profitieren, dass die 7 Nationalspielerinnen in Paris spielen oder die meisten. Da bleiben ja dann nicht mehr allzu viele Vereine. Die drei halt, Bobigny, Chili und Stade Français. Stade Français hat, ehrlich gesagt, größere Schwierigkeiten, die 7 Nationalspielerinnen anzulocken. Kann nicht genau sagen, weshalb. Er ist eine kleine Überraschung des Spieltags. Also das hätte Bobigny... Ich hatte Lens nicht als Favoriten für die Saison gezählt, aber ich hatte Bobigny schon als relativ klare Abstiegskandidatinnen gewertet. Von daher ist es schon eine kleine Überraschung. Oder würde ich als Überraschung werten. Die Meisterinnen aus Romagna haben 48-5 gegen die Pink Rockets von Stade Français gewonnen. Aber das erwartete Ergebnis muss man, glaube ich, wenig zu sagen. Die Meisterinnen sehr souverän, Stade Français weiterhin Abstiegskandidat. Das erwartete Ergebnis. Bordeaux haben ja nach den Herren von Union Bordeaux-Bègles Stade Chabon-Delmas gespielt. War ja noch einige tausend Menschen auf den Tribünen, die dazu gesehen haben, haben ja sehr gut rekrutiert, 6 Nationalspielerinnen verpflichtet, 5 französische und eine schottische, Ronna Lloyd. Davon hat allerdings dieses Wochenende nur Agathe Sauchat gespielt, die Haklerin der Nationalmannschaft. Trotzdem ein relativ klarer Sieg, 31-7 gegen Chili Mazarin, die ja, wie ich gelernt habe dieses Wochenende, eine Kooperation mit Massy haben, also vielleicht doch Zugang zum Trainingsgelände eines Herrenvereins, wobei ich nicht weiß, ob Massy wirklich so ein herausragendes Trainingsgelände hat, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja, ein relativ klarer Sieg, das war zu erwarten. Chili haben ja sogar die Nationalspielerinnen, die sie noch hatten, die haben schon wieder gefehlt. Bordeaux, die Mannschaft, ehrlich gesagt, die diese Saison überraschen kann. Also nicht nur aufgrund der Neuverpflichtungen, sie haben von letzter Saison keine Spielerinnen verloren und letzte Saison waren sie ja schon relativ überraschend überhaupt in den Playoffs, wenn sie sich da davon steigern können. Natürlich hast du das Problem jetzt mit den Nationalspielerinnen, dass du relativ wenig von denen hast, dadurch, dass sie eben so oft dieses Wochenende haben halt schon wieder einige gefehlt, die im Trainingslager der 15er Nationalmannschaft waren. Du hast die Spielerinnen, die 7er Nationalspielerinnen, die immer mal wieder auf Turnieren sind, hast du jetzt natürlich den Vorteil, dass sie dieses Jahr erstmal nicht gespielt haben, noch nicht gespielt haben und so dich auf deine Kernmannschaft sozusagen verlassen musst, dass sie dich in die Playoffs bringen und dann mit den Nationalspielerinnen zusammen in den Playoffs spielst, aber trotzdem eine souveräne Leistung, damit können sie zufrieden sein, relativ eindeutiger Sieg, 31-7, apropos eindeutige Siege, Blagnac hat 71-13 gegen Lille gewonnen. Das erste Heimspiel nach dem verlorenen Finale im eigenen Stadion letzte Saison. Ich denke, das haben sie souverän gemeistert. Aber der eigene Anspruch wird natürlich nochmal untermauert. Ich meine, sie hatten letzten Endes auch drei Spielerinnen, die jetzt bei der Galashow nominiert waren für einen Titel. Zwei für Nationalspielerinnen des Jahres, Gabrielle Vernier und die letztendliche Gewinnerin Marjorie Mayons. Und mit Carla Nyssen, die als Spielerin der 7. Nationalmannschaft nominiert war. Marjorie Mayons hat auch die 7. Nationalmannschaft aufgegeben. Sie wird kein 7er mehr spielen, um sich auf die 15er Karriere zu konzentrieren. Aber Blagnac sind sicherlich Favoritinnen für diese Saison. Diesen Anspruch haben sie jetzt halt nochmal sehr eindeutig untermauert. Und das letzte Ergebnis von diesem Spieltag. Lyon hat zu Hause 18-33 gegen Montpellier verloren. Montpellier, die andere Mannschaft mit, oder eine von vier Mannschaften, also die vier Mannschaften mit Titelanspruch sind Toulouse, Romagna, beziehungsweise ASM Romagna, Blagnac und Montpellier. Und auch Montpellier haben ganz klar ihren Anspruch nochmal untermauert mit relativ eindeutiger Sieg gegen Lyon. Lyon haben mehr Punkte gemacht, als ich gedacht hätte. Sind ja auch eigentlich eher Abstiegskandidatinnen. Aber ja, es ist halt das übliche Problem, dass in der regulären Saisonphase eher so mittelfiel Spannung drin ist. Die wirklich spannenden Partien kommen ja dann eigentlich erst mit den Playoffs und den Playdowns natürlich auch. Da sieht man auch an diesem Spieltag wieder einige sehr eindeutige Ergebnisse oder mehr eindeutige Ergebnisse, als man normalerweise gerne hätte. Aber gut, es ist wie es ist. Ich muss mich auch entschuldigen, meine Expertise zu den Vereinen bei den Frauen ist noch dabei, sich aufzubauen. Ich bin da noch nicht ganz so auf dem Stand, auf dem ich gerne wäre. Ich arbeite dran, in der Hoffnung dann spätestens zur Winterpause vielleicht den Überblick zu haben, den ich gerne hätte. Und das dann vielleicht auch etwas kompetenter rüberzubringen und nicht mit dem groben Überblick, den man halt so hat, sondern auch mit ein bisschen mehr Insight, ein bisschen souveräner. Das Schöne bei den Frauen ist ja, dass es ähnlich wie bei der National einfach sehr zugänglich ist. Montpellier streamt alle Spieler auf der eigenen Facebook-Seite. Grenoble zum Beispiel streamt alle seine Spieler auf Twitch, auch wenn die Stream-Qualität auf Twitch natürlich ein bisschen mau ist, wenn man ganz ehrlich ist. Aber naja, ähnlich wie bei der National eben. Sehr gut verfolgbar. Kann ich nur empfehlen. Und mit diesem Schlusssatz werde ich mich dann auch selbst empfehlen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls nicht, hoffe ich, dass euch die nächste Folge gefällt. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Woche und bis dann.